Bandserben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Meine sehr verehrten Damen und HerrInnen.
Das war lustig. Ja. Nee, das fand ich jetzt gerade echt ein bisschen lustig.
Das war lustig, ja. Ne? Habe ich mir gerade so on the fly ausgedacht.
Voll krass.
Und gedacht, naja, das gibt es ja quasi gar nicht, so eine Moderation, aber bei uns gibt es sie einfach mal. Und es gibt ja auch keine HerrInnen, natürlich. Macht überhaupt keinen Sinn, aber es macht auf irgendeiner Weise, auf einer absurden, lustigen Weise doch Sinn. Also herzlich willkommen zu einem neuen Talk bei Cobains Erben. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr lieben Menschen da draußen, die euch für Kunst und Popkultur und alle diese schönen Dinge interessiert. Ich hoffe, ihr habt unseren Kafka-Talk gut verdaut. Wir haben zumindest von einem die Nachricht bekommen, dass wir solche Talks öfters machen sollten.
Es haben mehrere Leute gesagt, dass sie das echt gut gefunden haben.
Ah, cool. Ja. Das freut mich ja sehr.
Also, Marco hat gesagt, das war einer unserer Besten.
Ja, Wahnsinn.
Kritisier hat gesagt, endlich redet mal ihr mal über den Scheiß selber und nicht nur über die Meta-Ebene vom Scheiß. So. Ella so Fitzi heißt du auf Instagram. Du hörst uns auch und du hast gesagt, Kafka, wie geil, den lese ich so gerne. Also es haben sich manche Leute richtig doll gefreut. Ich habe jetzt gerade die Statistiken nicht.
Ja.
Wie viele Leute sich davon eher abgeschreckt oder wie viele Leute sich eher angezogen gefühlt haben. Aber einige Leute sind sehr froh, dass wir es gemacht haben.
Mir hat der Talk ehrlich gesagt auch sehr gut gefallen. Also als ich später da nochmal reingehört habe, habe ich gedacht, so quasi so Oberstufen-Textinterpretation geht schon irgendwie auch. Also mal tatsächlich über den Scheiß reden und
ich
nicht nur...
Auch cool. Es hat echt auch Spaß gemacht, finde ich.
Ja, total. Und eben nicht nur über den Überscheiß.
Ja, genau.
Fand ich toll. Also es ist auch, sind auch wirklich starke Texte. Also das war klasse. Ja, und heute haben wir eine ganz, ganz wundervolle Gästin am Start, nämlich Lilly Gebhardt. Und wir freuen uns darauf, dass du da bist. Hallihallo.
Hallo, danke. Also ich freue mich riesig, dass ihr mich eingeladen habt und bin total gespannt.
Ja.
Ich hatte das schon ganz lange angekündigt, Lilly, ne? Weil wir stehen schon länger in Kontakt und ich habe immer wieder gesagt, ja, Lilly, du kommst dann auch mal irgendwann zu
uns. Ich habe es nimmer geglaubt.
Relativ spontan habe ich mich dann bei dir gemeldet und du hast dankenswerterweise ja gesagt. Ja.
Genau, danke euch.
Ja, es ist schön, dass du da bist.
Ja, es ist richtig schön. Du hast ja auch wirklich, du machst auch Kunst, über die man sprechen kann. Und das machen wir gleich. Wir haben noch ein paar zum Thema nicht nur über den Überscheiß. Fiel mir gerade noch ein. Naja, ich meine, wir haben ja schon über Fernsehserien und über Fight Club gesprochen. Und da ging es dann auch eigentlich nicht nur über den Überscheiß, sondern auch um den Scheiß. Wollte ich nur an dieser Stelle mal anmerken, nicht, dass irgendjemand denkt, wir reden tatsächlich immer nur so ein Meta-Quatsch.
Ja, das stimmt.
So, Goofy, du hattest noch ein paar Ansagen. Achso, wir sind wieder mit Hossa Talk auf Tour. Wenn dieser Talk rauskommt, könnt ihr noch Goofys letzte Tour mit Hossa Talk erleben, bevor wir dann im Sommer der Goofy seine Abschiedsveranstaltungs-Podcast-Folge mit uns, mit Hossa Talk macht und dann noch die Abschiedssause auf dem Freakstock. Aber sind wir, wenn die Folge jetzt rauskommt, noch einmal auf Tour. Ich sag mal gerade die Termine. Also mit Hossa Talk live am 15. Juni um 19.30 Uhr in Duisburg.
Das ist Mittwoch, ne?
Genau, Mittwochabend. Am 16. Juni um 20.15 Uhr in Herford. Also nach der Tagesschau quasi. Dann am 17. Juni mit Hossa Talk live in Hamburg und am 18. Juni mit einem Regio-Treffen in Hamburg. Dazu muss man sich anmelden. Und am 19. Juni um 11 Uhr morgens mit Hossa Talk live mit einem Interview oder mit einem Gespräch mit Dr. Christoph Gossmann. Genau. Und alle die Informationen findet ihr auf der Hossa Talk Seite hossa-talk.de unter Termine. Da steht dann auch, wo das genau ist und so, sodass ihr das dann hoffentlich finden tut.
Genau. Cool. Mit dir, Lilly, beginnt auf Cobain, bei Cobains Erben was Neues. Wir haben dich eingeladen als Lyrikerin, aber du bist ja auch bildende Künstlerin und wir reden heute so ein bisschen über beides. Und du machst schon seit einiger Zeit ganz tolle Bilder, die so, das sind Gemälde, so Mixed Media kann man sagen, aus Acryl und Steinstaub auf Leinwand.
Genau.
Und 10 deiner Bilder stellen wir jetzt, ab jetzt, also jetzt, wo die Folge rauskommt, online aus, in einer virtuellen Online-Ausstellung.
Also man kann die quasi, während man den Podcast hört, könnte man sich das angucken.
Genau, richtig. Da gehst du auf cobainserben.de und dann suchst du die Seite Galerie ad hoc. So heißt nämlich die Online-Galerie, Galerie ad hoc. Und dann kann man so einen virtuellen, dreidimensionalen Raum betreten. Man kann durch den Raum durchgehen, man kann die Bilder an der Wand betrachten und die auf sich wirken lassen. Und das sieht geil aus, Lilly.
Also es ist mega. Deine Online-Galerie ist echt super geworden. Das hätte ich überhaupt gar nicht so gut erwartet.
Nee.
Die Bilder da an der weißen Wand, also zuerst mal, als ich das gesehen habe, habe ich erst mal geschluckt und gedacht, wow.
Ja.
Hey, das ist ja meins, was da hängt.
Das glaube ich.
Das ist krass, jetzt, ne? ganz was anderes, als wenn die im Keller alle hinter der Tür in der Ecke stehen und auf irgendwas warten.
Und echt auch was anderes, als wenn man die bei sich im Schlafzimmer in der Wand hängen hat oder so. Ne?
Also oder machen, so, dann stehen ja auch, die im Wohnzimmer ja rum und dann denkst du, ja, kannst du mal wieder austauschen.
Genau.
Aber also der so Raum ist so riesig, ne? den du da kreiert hast und so total zurückgenommen, sodass die Bilder dann für sich tatsächlich wirken. Also finde ich total toll, wie du das gemacht hast.
Das habe ich natürlich nicht selber gemacht, sondern das habe ich gekauft.
Ja, aber krass. Also ich hätte es nicht erwartet, dass das so gut rauskommt in so einer Online-Galerie.
Das ist schön.
Also ich bin wirklich wahnsinnig überrascht. Ich habe es schon geteilt mit 2, ne? Sorry. Und habe schon echt tolle Rückmeldungen bekommen. Ne? Also hat keiner erwartet.
Oh, wie schön. Ja.
Nee, ja, ich finde, das lässt sich ja auch wirklich sehen. Also, ne, das ist nicht nur die Galerie, ist schön und es macht Spaß, da irgendwie so durchzugehen. Weiß nicht, der Goofy hat ja sozusagen schon einen kleinen Testlauf mit seiner eigenen Ausstellung gemacht.
Ja.
Kannst du vielleicht auch nochmal 3 Töne dazu sagen, Goofy, wie das war.
Ja.
Aber das macht schon echt großen Spaß. Und wie gesagt, man hat auch wirklich das Gefühl, dass man durch so eine Galerie flanieren kann irgendwie. Das finde ich wirklich sehr schön gemacht, muss ich sagen. Also.
Ja, ich habe mich ziemlich lange auf die Suche gemacht nach so einer Möglichkeit. Ich habe das natürlich nicht selber programmiert, sondern das kaufe ich sozusagen. Das kostet mich einen monatlichen Beitrag, damit ich das so nutzen kann.
Ja.
Das wurde eben gemacht, auch für professionelle Galerien, die ihr Angebot eben auch online ausstellen möchten.
Ach,
nicht
super.
Nur für irgendwelche Amateurleute wie ich so, sondern das sind stellenweise auch wirklich große Galerien aus New York und aus der ganzen Welt, die ihr Galerie Angebot, was sie sonst eben bei sich im Haus haben, da auch online verfügbar machen, sodass man eben verschiedene wunderschöne Ausstellungen sich da anschauen kann.
Das macht auch total den Unterschied, ne? Als wenn die jetzt so in eine Website eingebunden sind oder in dieser Galerie. Also die Farben sind toll.
Ja, genau. Wenn man hört Online-Ausstellung, denkt man erstmal Website, ich klicke mich von Bild zu Bild. Aber es fühlt sich wirklich so an, als würde man durch einen Raum gehen.
Ja.
Und das ist ein neues Angebot, was wir hier haben von Cobains Erben, liebe ZuhörerInnen. Wir interviewen ja immer wieder mal oder sprechen immer wieder mit Leuten, die bildende KünstlerInnen sind. Und dann ist es eben auch mal toll, wenn ihr die Bilder sehen könnt, wenn ihr nicht nur hört, wie wir darüber sprechen, sondern wenn die ihre Sachen auch zeigen können. Das ist so die Idee. Heute, diese Folge ist die zweitletzte unserer Staffel. Jetzt kommt erstmal die Sommerpause. Aber ab Herbst wollen wir das so machen. Wenn jemand zu uns kommt, der bildender Künstler oder bildende Künstlerin ist, dann können wir das verknüpfen mit einer Ausstellung. Und ihr könnt die auf der Seite cobainserben.de euch dann anschauen. Genau. Und so machen wir halt Kunst zugänglich. Das ist ja sowieso die Idee, ne? Wir wollen Künstlerinnen und Künstlern eine Plattform verschaffen, dass man euch kennenlernt, dass man euch sieht, dass man weiß, dass es euch gibt, was ihr macht. Und Leute, die sich für Kunst interessieren, aber dafür auch gar nicht immer so die Kohle unbedingt locker haben, für euch möchten wir einfach gerne einen niederschwelligen Zugang zu Kunst verschaffen. Das ist das Projekt hier. So, dass alle, die sich für Kunst interessieren, zusammenkommen und darüber sprechen können. Genau, und ich habe das neulich schon mal mit meinen eigenen Bildern gemacht.
Genau, du hast das hier ja auch angekündigt. Von daher, erzähl doch mal ganz kurz, wie deine Ausstellung war und ja, was so los war und so. Also
das war echt schön.
Ich mein, ein paar Hörer.
Es sind ein paar Leute gekommen. Also ich glaube, wir waren so 10, 15 Leute oder so. Das ist auch ungefähr das, was ich erwartet habe. Wir haben uns per Zoom getroffen. Und dann habe ich erstmal eine kurze, wie man das so auf Vernissagen macht, ne, so eine kleine Eröffnungsrede gehalten, meine Vorstellung von Kunst und so. Und dann habe ich dieses Bild von der Ausstellung, das habe ich geteilt per Zoom, sodass alle auf dem Bildschirm also das sehen konnten. Und dann habe ich alle Leute durch den Raum durchgeführt, cool. Von Bild zu Bild. Und hab so jedem Bild so ein bisschen was erzählt, ne? Wann das entstanden ist, warum das entstanden ist und so weiter und so fort, wie das entstanden ist. Und dann, das waren etwa so 10 Bilder, wie bei dir jetzt auch, Lilly. Und dann war ich fertig und die Leute, ich habe den Link zu der Ausstellung nochmal in den Zoom-Chat gestellt. Und jeder, der im Zoom-Chat war, konnte dann einfach für sich nochmal dahin gehen, durch die Ausstellung flanieren und sich einzelne Bilder angucken, die ihn oder sie besonders interessiert haben. Und währenddessen haben wir einfach miteinander geredet.
Super.
Und man konnte Fragen stellen oder einfach nur zuhören. Ne? Das war echt cool. Es war so anderthalb Stunden ganz relaxter Abend bei einer kleinen Online-Ausstellung. War
super.
Sehr, sehr schön. Ja. Echt cool. Und da waren noch mal Leute bei mir im Zoom. Ich biete ja immer wieder mal so Zoom-Hangouts an und so, ne, wo man über Kunst redet. Da waren noch mal Leute da, die sonst da nicht so dabei waren, weil die gesagt haben, eine Vernissage, geil, das tue ich mir mal an. Das war echt sehr, sehr schön.
Cool.
Sehr, sehr schön.
Klingt gut.
Genau.
Ja, Lilly, jetzt aber endlich mal zu dir. Mal so richtig zu dir. Also, wer bist du denn? Erzähl uns mal, stell dich mal so kurz ein bisschen vor. Ich habe auf deiner Website gelesen, dass du Lehrerin und Lyrikwissenschaftlerin bist.
Ne? Literaturwissenschaftlerin.
Literaturwissenschaftlerin, das war's, genau. Ich wusste, es hatte was mit Worten zu tun. aber sonst weiß ich ehrlich gesagt nichts von dir, außer dass du vorhin noch kurz erwähnt hast, dass du Nimm 2 Super 2 Fan gewesen bist. Also im Vorgespräch.
Im früheren Leben irgendwann mal als Kind. ich bin Lilly Gebhardt. Ich bin Lehrerin für Deutsch und Geschichte am Gymnasium, momentan in der Nähe von Stuttgart, mache das auch schon eine ganze Weile, seit 2005 und habe halt Geschichte und Deutsch studiert und parallel mit dem Referendariat meine Doktorarbeit angefangen über russlanddeutsche Mennoniten, weil meine Eltern sind aus Nachfolgestaat der ehemaligen Sowjetunion nach Deutschland gekommen und ich bin ein Jahr später geboren und habe dann in der Grundschule immer so den Vergleich gehabt, ne, so meine deutschen Mitschülerinnen, die sind irgendwie anders, ich bin irgendwie anders. Und das ist so seit der Schulzeit hat mich das begleitet, so wer sind wir eigentlich, was ist das eigentlich? Und habe immer.
Bist du also das, was man so eine Russlanddeutsche nennt?
Ja, kann man sagen. Genau. Im Grunde. Es gibt ja Russlanddeutsche sind ja sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ja ganz viele verschiedene Gruppen von Russlanddeutschen. Das ist nur so ein vereinfachter Begriff für Menschen, die kommen da irgendwo aus dem Osten. Aber das sind im Prinzip ganz unterschiedlich, auch kulturell unterschiedliche Gruppen. Und ich gehöre zu den russlanddeutschen Mennoniten. Also auch so ein bisschen fromm, pietistisch aufgewachsen. Genau. Und
ich nehme mal an, deswegen spielt auch das Thema Frieden bei dir immer wieder eine Rolle.
Genau.
Ne? Weil die Mennoniten sind ja sehr auch für ihre Friedensarbeit bekannt.
Genau.
Also so als eine der meines Erachtens stärksten christlichen Gruppierungen, die sich auch politische Friedensarbeit machen.
Ja.
So, also das finde ich an den Mennoniten immer sehr beeindruckend. Deswegen passt das gut.
Große Friedenskirche. Genau, ist mir auch wichtig, also quasi auch in die Wiege gelegt worden. Genau. Ja, also ich habe dann das immer, also dazu gelesen, ne? Was ist das eigentlich? Und es gab damals nicht so viel Material dazu. Ich gehöre zur ersten Generation, die in Deutschland in die Schule gegangen ist überhaupt, die das Studium in Deutschland gemacht haben. Das heißt, es gab vor mir jetzt keinen, der in Deutschland dazu geforscht hat. Es gibt Mennoniten in Kanada, die wesentlich früher ausgewandert sind. Da gibt es so ein bisschen Forschung, aber ich habe mir gedacht, du kannst ja nicht aus einem anderen Land die Forschung nehmen und übertragen. Also bei russlanddeutschen Mennoniten reden ja hauptsächlich Männer. Und die haben dann einfach gesagt, Mennoniten sind so, Punkt. Und haben dann Bücher geschrieben, Mennoniten sind so, Punkt. Und in Kanada haben die ein bisschen geforscht und das wurde alles dann auf Deutschland übertragen. Ich habe gesagt, so Mensch, die sind 40 Jahre früher da abgehauen. Ja, die ganze Deportationsgeschichte haben die nicht miterlebt. Das kann gar nicht sein, dass das genau das Gleiche ist. Und es hat aber keiner irgendwie erforscht. Und eigentlich wollte ich so einen Vergleich machen. Mennoniten in Kanada, in Deutschland, die sind früher gegangen. Und was macht das eigentlich so für einen Unterschied? Und da habe ich gedacht, ich habe in Deutschland nichts zu vergleichen. Da habe ich gedacht, so Mist, jetzt muss ich erstmal ein bisschen Grundlagenforschung halt machen. Und dann habe ich halt ein bisschen Grundlagenforschung gemacht.
Nach welcher Fragestellung forschst du denn dann da? Also welche Fragen leiten dich da?
Also es ging um Identitätskonstruktion. Wer sind wir? Was bestimmt unser Denken? Was ist bei uns sagbar? Was ist bei uns denkbar? Weil immer auch gesagt wurde, das steht so in der Bibel. Und ich konnte ja lesen. Und so genau stand das aber nicht drin. Und dann habe ich gedacht, was ist das? Und das muss dann irgendwas Kulturelles sein. Und wenn das was Kulturelles ist, dann kann ich das ja erforschen. Und
wo kommt das her? Du, genau, im Prinzip hast du nach deiner eigenen Identität damit auch geforscht.
Genau, und das war total toll, dass ich darüber meine Doktorarbeit schreiben konnte und einen Professor hatte, der mir das so ermöglicht hat, der auch selber gesagt hat, Mensch, das ist wichtig, du bist Mennonitin, bei euch gibt es keine Forschung, jetzt mach das mal. Und das war echt schön. Genau, und die Geschichte und alles, das folgt dann in der späteren Auseinandersetzung quasi. Es geht immer um Identität, ne? Wer bin ich eigentlich?
Aber darf ich dazu noch was fragen? Weil das war ja dann sozusagen dein Geschichtsstudium, ne?
Das war, also ich habe in Deutsch promoviert. Ich habe das quasi nicht als Geschichtsarbeit gemacht, sondern als Literaturarbeit. Ich habe die ganze Literatur von den russlanddeutschen Mennoniten genommen und die daraufhingehend untersucht, was die da alles so sagen und denken. Okay. Also es ist so ein Zwischending, ne? Historisch begründet, aber meine Methode war eine soziologisch-literaturwissenschaftliche, könnte man sagen, kulturwissenschaftlich so im, also ich habe mich aus allem bedient quasi und dann meine Methode gemacht, um Identität anhand von Literatur zu untersuchen.
Hast du was entdeckt, was bisher so noch nicht bekannt gewesen ist?
Also im Prinzip beschreibe ich, also wenn russlanddeutsche Mennoniten das lesen, dann sagen sie, ja, wissen wir ja alles. Ne? also ich beschreibe nicht viel richtig Neues, aber für die Leute jetzt meiner Generation und jünger, für die ist es, also da kriege ich manchmal die Rückmeldung, dass sie sagen, das ist schön, das ist genau das Mindset, mit dem ich aufgewachsen bin. Ne? Das hilft quasi, wenn das da alles so steht und man nicht denkt, nur meine Familie war so, nein, das ist die ganze Gruppe. Das ist quasi das Denk- und Sagbare innerhalb dieser Gruppe. Und dann kann man, wie man selber aufgewachsen ist, daran so ein bisschen auch messen. Und das eine, was ich total witzig finde, ist, was ich so krass nicht erwartet habe, im Prinzip ist das Pietismus, ne? Totaler Pietismus, weil russlanddeutsche Mennoniten sagen, naja, wir sind sowas Eigenes, aber letztlich ist alles meine Zusammenfassung über das Denk- und Sagbare, das ist zum Beispiel, du kannst so ein pietistisches Wörterbuch, ist mir mal in die Hände gefallen aus den 50er Jahren, da konntest du die Zusammenfassung kopieren, da habe ich gedacht, Mensch, das hätte ich mir sparen können, weil so die Denkkonstrukte, ne? So sehr, sehr, sehr jenseits fokussiert. So. Also vieles ist da sehr parallel auch herzuleiten, weil es da auch so Missionierungsbestrebungen Ende des 19. Jahrhunderts gab in den Kolonien da in Russland. Aber ja, genau, aber das hat mich sehr überrascht. Ich habe nicht gedacht, dass wir so pietistisch sind.
Ja, das wundert mich jetzt in dem Sinne auch, weil Jenseitsorientierung und Friedensarbeit sind schon zwei unterschiedliche Dinge.
Ja, das ist auch wirklich spannend, weil diese Frieden, also es gibt ja verschiedene Mennoniten. Es gibt die Mennoniten, die in Deutschland geblieben sind. Es gibt Mennoniten in Paraguay. Es gibt Mennoniten in den USA und Kanada. Und von USA, also von Nordamerika geht, glaube ich, sehr stark diese Friedensbewegung aus. Es gibt dann auch in Deutschland Mennoniten, die gar nicht in die Sowjetunion, also nach Russland gegangen sind, die hier geblieben sind. Und von denen geht diese politische Friedensbewegung stark aus. Russlanddeutsche Mennoniten, die halten sich aus der Politik raus. Also die machen Frieden im Alltag, kümmern sich um Flüchtlinge, aber du wirst Russlanddeutsche Mennoniten nicht in der Politik finden.
Es sei denn, sie engagieren sich in der AfD vielleicht.
Oder gibt es das nicht? So? Das ist jetzt böse, nicht? Gofi.
Nein, das ist wirklich nur eine Frage. Also
nein.
Gibt es da keine Überschneidung irgendwie?
Nee, also es gibt grundsätzlich bei den Russlanddeutschen jetzt genauso viele AfD-Wähler wie deutschlandweit auch. Ansonsten, das ist aber total spannend. Das ist so ein, es gibt sehr, sehr viele Bilder von Russlanddeutschen, die medial auch konstruiert werden, die aber so gar nicht stimmen. Ne? Okay. Also einerseits wird uns gesagt, ihr wählt ja alle die AfD, andererseits wird uns gesagt, ihr unterstützt ja alle Putin. Also irgendwann hört's auf. Also das passt alles nicht zusammen, was gesagt wird, was Russlanddeutsche alles sind. Das ist schlichtweg nicht Wissen.
Ja. Wobei AfD und Putin unterstützen, passt sehr gut zueinander. Also
ja, schockierenderweise schon, aber nee, also da gibt es wirklich diese ganz unterschiedlichen Gruppen von Russlanddeutschen, die unterschiedlich auch in dem Herkunftsland noch verhaftet sind. Ich habe auch mit Putin das schier nicht glauben können, dass so viele Russlanddeutsche Putin unterstützen, weil in meinem Umfeld könnte ich jetzt keinen nennen. Dann habe ich mal gegoogelt und witzigerweise habe ich dann meine Tanten im Internet gefunden. Die haben der Zeitung da vor Ort, ne, Neue Westfälische oder was das ist, 2011 ein Interview gegeben, strahlen die alle in die Kamera. Ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Und Überschrift war, dem Putin trauen wir alle nicht. Ne, also dieses Misstrauen der Politik gegenüber sitzt sehr, sehr tief. Mit Corona hat sich da jetzt einiges verändert. Aber
Du hast also im Raum Bielefeld Verwandte?
Ja.
Auch? Ah, ja. Weil da gibt es da ganz schön viele.
Ja, genau, da komme ich auch her.
Ach, wirklich? Ja, ja. Okay. Ich habe da ja studiert, ne?
Das ja, weißt du ja, ich ja, ne? Auch. Wir haben uns verpasst irgendwie.
Du hast in Bielefeld studiert? Hast du in Bielefeld deine Promotion geschrieben oder was? Leck mich am Arsch. Das gibt's ja nicht. Okay, cool. Da wusste ich nicht. Das habe ich irgendwie noch nicht so richtig mitgeschnitten.
Lilly. Doch, cool. Wann hast du den Abschluss gemacht?
Naja, gute Frage. Ich habe dann irgendwann, das war so ein gleitender Übergang so zwischen Studium und Jugendarbeit.
Das sagt er, um nicht zugeben zu müssen, dass er keinen Abschluss gemacht hat.
Doch, ich habe einen Abschluss
gemacht. Ich weiß.
Ich habe den Magister der Philologie. Ja. 2000 habe ich einen Abschluss gemacht.
Ach, siehst du, guck mal. Und ich bin 98 hin. Ich habe ich war bis 2004, glaube ich, da.
Ja, das ist ja aber wirklich
irgendwie,
krass.
Wir hätten uns sehen können.
Selbe Alma Mater.
Ja, und ich meine, ihr habt ja noch das Gleiche auch studiert, also mit Literaturwissenschaft. Stimmt. Also da hättet ihr euch ja mal
wir hätten uns mal sehen können.
Theoretisch. Aber wie gesagt, ich war in den Ende der 90er Jahre, habe ich eigentlich nur noch christliche Jugendarbeit gemacht. 2000 habe ich Bielefeld schon verlassen und dann habe ich noch im Nachklapp 2001 noch schlimmer meinen Magister gemacht, um das noch in der Tasche zu haben. Und dann war ich aber schon in Marburg. Aber es war so die Übergangszeit. Witzig, aber das habe ich noch nicht gewusst, Lilly. Aber jetzt noch mal ganz kurz, das hat dich zu deiner Kunst geführt. Wir reden ja über Kunst. Also,
ja, genau.
Das irgendwie
Inwiefern?
Genau, das interessiert mich auch. In deiner Biografie schreibst du auf deiner Webseite, die es gibt, die verlinken wir auch, da schreibst du, du bist über die Wissenschaft eigentlich Richtung Literatur und bildende Kunst gegangen.
Genau.
Wie ist das passiert?
Du, das Schreiben und Malen, Kunst machen und so, das war schon immer quasi so Teil, Ne? Also ich habe schon früher immer wieder mal so Phasen gehabt, in denen ich gemalt habe. Und ich habe immer sehr viel geschrieben, aber alles nur so für die Schublade. Und auch nicht wirklich ernsthaft. Mein vorrangiges Interesse an Kunst ganz, ganz früher war, ich wollte schöne Kunst an der Wand haben, aber die war so teuer. Und dann dachte ich, Mist, irgendwie muss ich das ja mal hinkriegen, dass das nach was aussieht. Und aber
ein guter Beweggrund, finde ich persönlich.
Ich will nicht so viel arbeiten, dass ich mir das leisten kann. Ich mal das lieber selber. Ja, genau. Und ich habe meine Doktorarbeit dann fertig gemacht und dann irgendwie weiter drüber nachgedacht, so diese ganzen Gedanken, so ein, die ganze Geschichte der Russlanddeutschen ist ja so eine total hoch, eigentlich voller traumatisierender Ereignisse, ne? Seit 1918, alle 3 bis 5 Jahre irgendwie Hungersnot, erstmal die Enteignungen, 41 Deportationen, bis 56 waren die dann unter so einer Sonderkommandantur, also durften die den Ort nicht verlassen, wo sie hin verschickt worden sind, mussten jede Woche unterschreiben, dass sie nicht abhauen. Dann durften sie quasi den Ort verlassen, denen war verboten, auf jeden Fall ihren Heimatort wieder aufzusuchen. Ne? Die haben alle in der Ukraine in so Kolonien erstmal gelebt und dann durften die da aber nicht mehr wieder hin. Also keiner durfte seinen Heimatort aufsuchen, sonst wären sie sofort wieder verhaftet worden.
Das war die Auflage von der Sowjetunion, ja, oder wie?
Genau.
Und warum? Also was war,
Der Grund? Die galten als Faschisten, das ganze deutsche Leben in der Sowjetunion sollte einfach zerschlagen werden. Ne? Die haben früher Schulen gehabt, eigene, das ging natürlich nicht mit, also die ganzen, quasi sozusagen die Intelligenz, könnte man sagen, ne? Alle Prediger, alle Lehrer, also viele davon sind erschossen worden, mein Urgroßvater ist erschossen worden und alle anderen sind dann in Zwangsarbeitslager gekommen. Die galten als Staatsfeinde per se, weil sie Deutsche waren. Und als Faschisten, also alle, ne, die sind quasi komplett nach Kasachstan oder in den hohen Norden deportiert worden. Und also dann durften die halt nicht wieder zurück. Und bis in die 70er, bis in die 90er Jahre galten die als Faschisten, galten die als Deutsche,
waren
quasi freiwillig, konnten diskriminiert werden. Die erzählen zum Beispiel in den Schulen, ne, warst du Deutscher? Oh, wow, super, komm mal vor an die Schule, ne, Mobbing-Opfer, komm mal vor an die Tafel. Und die waren alle, Mobbing, Diskriminierung. Dann haben die alle versucht, ihren Namen zu wechseln oder viele, ne, damit man das nicht merkt, dass man Deutsch ist. Und wenn man dann auch noch frommer Mennonit ist quasi, ne, in diesem ganzen kommunistischen System, wenn du Deutscher warst und Christ, hast du quasi doppelt gelitten.
Oh, scheiße, ey.
Weil KS-Gemeinden waren nicht erlaubt. In der Gemeinde haben sie ihre deutsche Sprache gelebt. Die deutsche Sprache war nicht erlaubt. Also quasi 40 Jahre. Kann man sagen, war das ganze Leben tot, nicht erwünscht.
Ja.
Man hat heimlich Deutsch gesprochen. Man hat heimlich Bibel gelesen. Und das sind ja alle sehr, 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 sehr hoch traumatisierende Ereignisse oder Ereignisse mit Traumapotenzial, sag ich mal. Ne? Ja. Und das heißt, irgendwann habe ich gemerkt, so da gibt es so viel in meiner Familiengeschichte oder in der Geschichte der Gruppe, aus der ich stamme, das kann nicht gesund sein. Das kann nicht gut gehen. Also ja. Das funktioniert nicht. Und dann die Migration nach Deutschland, wo man dann auf einmal der Russe ist. Ne? Also du wirst erstmal als Deutscher diskriminiert, dann wirst du als Russe diskriminiert. Also es hört überhaupt nicht auf. Und dann muss man sich noch vorstellen, in Deutschland haben wir ja 70er Jahre, Liberalisierungsprozesse, ne? Emanzipation, neue Familienmodelle werden ausprobiert, Kommune, Studenten und Autoritäten werden angezweifelt. Das fehlt denen ja völlig, ne? In ihrer Erfahrung. Und dann kommen die quasi, die ersten so in den 70er Jahren, aus der Nachkriegszeit direkt reingehopst in ein Deutschland nach dem Wirtschaftswunder, nach den Liberalisierungsprozessen. Das kann nur ein Schock sein.
Ja. Also
ja. Und die Deutschen sagen dann so, auch in den Gemeinden, ne, boah, wer kommt denn da, wie sind die denn drauf, was sind das für Leute? Und natürlich, wenn du keine Ahnung hast, wer da kommt, kannst du auch nicht die richtigen Fragen stellen. Ne? Also es war einfach so ein völliges Unwissen auf beiden Seiten. Genau. Und daher habe ich dann quasi gesagt, so, okay, jetzt habe ich meine Identitätskonstruktionen untersucht. Das steht jetzt hier alles. Aber wie kann ich das einordnen? Was kann ich jetzt, ne, wie kann ich das erklären? Diese starke Frömmigkeit auch, dieser starke Jenseitsglaube, dieses auch manchmal sehr, sehr regelhafte Leben, ne? Und dieses Bauen, vieles ist aus so einem Migrantenkontext her zu erklären, aber eben auch nicht alles. Und dann bin ich auf dieses Nachkriegstrauma, auf diesen Begriff gestoßen in der deutschen Geschichte und habe dann überlegt, so, das passt eigentlich zu uns auch total gut. Mhm. Und mit, dann habe ich angefangen, mit diesem Traumabegriff zu arbeiten. Und ganz, ganz viel von dem, was für Kriegsenkel und Kriegskinder beschrieben wird, also man sagt ja heute lieber Sekundärtraumatisierung, also alles, was darunter so beschrieben wird, das habe ich quasi wiedergefunden. Mhm. Dann habe ich gedacht, so, jetzt kann ich nochmal einen wissenschaftlichen Artikel darüber schreiben, der verschwindet dann zwischen zwei Buchdeckeln und drei Professoren klopfen mir, wenn es hochkommt, auf die Schulter, mehr auch nicht. Oder ich überlege mir irgendwas anderes, was ich damit mache. Und dann habe ich gedacht, ich habe ja mal Gedichte geschrieben irgendwie. Wenn wir uns so rational mit allen Themen auseinandersetzen, dann haben wir in unserem menschlichen Hirn ganz normal eingebaut so eine Art Fokus, ne? Der ist so der Filter. Und alles, was schmerzhaft wird, alles, was wehtut, alles, was aber auch was aufwirbelt und eine Chance zur Veränderung hat, normalerweise funktioniert unser Hirn so, dass das erstmal aussortiert wird. Und das passiert ja auch bei Wissenschaft. Wissenschaft ist ja was total Rationales im Prinzip. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach irgendwas, was quasi diese Ratiosperre umgeht und wollte die quasi austricksen und habe dann gedacht, ich brauche Kunst. Kunst ist umgeht diese Schranke immer. Ne? Kunst ist so intuitiv, impulsiv, emotional. Und dann habe ich für das, was ich gemeint habe, zu verstanden zu haben, ne, was ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, aber das, was ich dachte, so, das habe ich jetzt begriffen über mich, über meine Gruppe, über meine Herkunft, über die Geschichte. Da habe ich versucht, das nicht quasi wissenschaftlich darzustellen, sondern Bilder dafür zu finden, also verbal erstmal.
Da müsste man jetzt mal ein Gedicht hören, finde ich. Hast du Lust, mal eins vorzulesen? Ich würde dir sagen, welches du vorlesen sollst.
Sag mir, was willst du hören? Das ist immer genau schwierig.
Aus deinem Buch Wie Schatten werden, so heißt dein Gedichtband, der im Manuela Kinzel Verlag erschienen ist, und zwar im Jahr 2021. Da auf der Seite 21 das Gedicht. Das, finde ich, passt gerade super gut.
Okay. Ja, aus dem zweiten Kapitel, ne? Ich habe das so ein bisschen in Kapitel aufgeteilt. Also, schöne Worte wollt ihr hören, schöne Worte von Hoffnung und Heimat. Ich aber suche die Zukunft. Nehmt all die Worte weg, die schon immer gesprochenen, schaut auf den Grund eures Schweigens. Dort liegt er in der Tiefe. Rührt ihn nicht an, das Grauen kommt erneut über euch. Schweigt und hört, weint und klagt. Trauer will Freundin werden, Tee mit dir trinken, starken, schwarzen Tee mit 2 Teelöffeln Zucker. Dann wird sie gehen und Worte zurücklassen. Und sie wird wiederkommen, mal länger, mal kürzer, mehr Worte bringen, schöne, von Heimat und Zukunft. Und Leben.
Wow. Das ist wirklich, wow.
Ganz, ganz stark.
Ich habe den Gänsehaut gekriegt. Also, ich finde, das bringt es recht gut auf den Punkt, was du gerade beschrieben hast. Im Rückblick, sozusagen Rückspiegel, wartet das Grauen.
Ne? Ja.
Das Trauma. ich befinde mich jetzt in der Gegenwart und ich muss damit irgendwie leben, aber es auszusprechen, es anzurühren, weckt immer alles nur wieder auf, ne? Aber ich versuche ja in diesem Leben irgendwie klarzukommen, irgendwie anzukommen, weiterzukommen oder so. Und dein Text beschreibt so wie vielleicht eine Art von Heilungsprozess oder Versöhnungsprozess aussehen könnte. So verstehe ich das zumindest.
Ja, genau. Und wir wollen mal so Trostpflaster, ne? Schöne Worte, erzähl was Schönes über früher, mach's dir schön heute. Aber der Schlüssel liegt ja darin anzuschauen, was ist, ne? Und auch wirklich zu überlegen, was für eine Zukunft haben wir hier mit unserem Erbe, mit unserem gedanklichen und emotionalen Erbe? Wie kann die Zukunft meiner Kinder hier aussehen? Ne? Was kann das werden hier mit uns? Und ich habe auch immer gedacht, wir haben eigentlich so viel Schönes auch, was wir in die Gesellschaft einbringen könnten. Wir sind aber so sehr, wurde ich geprägt. Wir sind so sehr immer auch auf dieses Christliche fixiert und auf den Glauben. Und dabei könnten wir eigentlich jetzt so um uns herum so viel von dem Guten, was wir haben, auch verteilen. Ne? Also eine unglaubliche Resilienz auch. Ne? So, ja, ist Corona, okay, musst halt einkaufen gehen, ne? Dass du halt vorgesorgt hast. Dann, also so auch so ein ganz starker Pragmatismus einfach. Und so viel sich um den anderen auch kümmern, ne? Sich bemühen, auch Verantwortung für andere übernehmen. Da ist total viel vorhanden, was aber immer so in der eigenen Gruppe bleibt. Ne? Und ich habe gedacht, was kann unsere Zukunft sein? Und einen Teil unserer Zukunft sehe ich darin auch in so einer Öffnung zur Gesellschaft, wie das auch tatsächlich stattfindet in vielen Bereichen. Ne?
Und du sprichst jetzt nicht vom Menschen allgemein, sondern ganz konkret von deiner russlanddeutschen Blase?
Ja, ich denke, dass das, was ich zuerst mal für meine Blase quasi diagnostiziere und feststelle, wenn ich dann weitergehe, merke ich, das trifft auf viele andere auch zu. Ne? Ja, also ich sehe in ganz vielen anderen Gruppen, wenn ich das so sagen darf, oder Milieus, ich weiß gar nicht, was da jetzt der korrekte Begriff gerade ist, in anderen Bereichen, dass sehr viel ist immer so, alles geht ins eigene, ne? Ja. Im Deutschen stelle ich sogar fest, gar nicht mal in einen, bei uns geht ja alles in eine Gruppe, ne? Familie ist Teil der Gruppe. Und im Deutschen ganz vieles einfach nur in die eigene Familie, ne? Alles in die eigene Tasche, in die eigenen Kinder, in die eigene Familie. Und dabei stelle ich auch fest, dass so Verbundenheit ganz, ganz, ganz großes Bedürfnis von vielen ist und die wissen gar nicht, wie sie damit umgehen können. Ne? Man sucht Verbindung, man sucht zusammen irgendwie eine Zugehörigkeit. Ja, hilft manchmal so,
und
weiß nicht, sich zu öffnen.
Ja, verstehe ich dich richtig? Also jetzt mal allgemein gesprochen, weil ich das natürlich genauso auch empfinde und auch als jemand, der keinen russlanddeutschen Hintergrund hat, spricht mich deine Lyrik sehr an, ne? Und sehr.
Das freut mich.
Ja, und du erreichst auch das, finde ich, was du, womit du gestartet bist. Also, ne, quasi nicht den Kopf komplett auszuschalten, aber am Kopf vorbei in Worte und in Bilder einzusteigen, die was mit einem machen. Also die sozusagen, die einen anders mit hineinnehmen als ein logisches Konstrukt. So.
Genau.
Und was du jetzt gerade gesagt hast, ja, was du jetzt gerade gesagt hast, dass, ich meine, davon reden wir ja alle gerade, Spaltung in der Gesellschaft.
Ja.
Jeder macht, jeder schimpft über die andere Blase, jede Blase schimpft über die andere, Cancel Culture und so weiter und so fort. Jeder versucht zu gewinnen. So, und im Großen und Ganzen bleibt es dann halt oft beim sich gegenseitig auf Social Media anbrüllen irgendwie. So, ne? Und ich finde jetzt, was du gerade gesagt hast, das wäre auch für mich eine Sehnsucht, dass man mehr miteinander findet. Und deswegen interessiert mich dein Ansatz. Also weil ich irgendwie, genau das hast du ja gerade erklärt und das spüre ich auch in deinen Gedichten, dass du das irgendwie fördern willst. Und die, ja, so, Punkt. Also das finde ich erstmal ganz wundervoll. Ich gucke mir das so an und denke, ich denke halt ganz oft, das ist alles so verhärtet. Wie kommen wir denn dagegen an? Du sagst jetzt, Kunst ist dein Weg, dagegen ankommen zu wollen.
Also Kunst ist mein Sprachrohr, aber Kunst verändert ja erstmal nichts. Ne? Verändern können ja immer nur Menschen was. Also Kunst ist mein Medium, wie ich versuche, das, was ich sehe, zu sagen. Ja. Und aber ich glaube ganz, ganz stark an die Kraft des Kommunalen, an die Kraft des Lokalen vor Ort. Ich glaube gar nicht an das große Ganze und an übergeordnete Leitfiguren, sondern daran, dass eine Familie die andere Familie sieht und sagt, kommt doch zu uns zum Mittag. Dass die Seniorennachbarin die Mutter nebenan sieht und sagt, schick mir doch mal deine Kinder. Dass Menschen an der Kasse sehen, da ist eine Frau, die ist müde und die hat 3 Kinder an der Backe, lass die doch mal vor, statt zu schimpfen. Und die Öffnung ist eine ganz kleine und findet jeden Tag und kann jeden Tag stattfinden. Und das ist, glaube ich, der Weg.
Aber so kann ein Gedicht ja auch wirken, also auch im Einzelnen, ne? Wie du gerade deine Frage formuliert hast, Jay, und ich auch gedacht habe, oder wie du auch Bezug genommen hast auf Lillys so einführende Sätze, also sozusagen die rationale Sperre umgehen, diesen Filter, dass dieses diffuse mehr wieder reinholen, weil darin eben viel Bewegung liegt, auch viel Möglichkeit zur Bewegung und zur Veränderung. Ich habe so gedacht, vielleicht ist Kunst ja auch eine Form von Ereignis. Das ist vielleicht der Unterschied zwischen einem Vortrag oder einem wissenschaftlichen Artikel. Ne? Man erlebt Kunst ja immer. Irgendwie.
Und es wenn ich
deine Gedichte lese oder auch wenn du sie vorträgst zum Beispiel, das ist ja wirklich eine Form von Erleben, das ich dann haben darf. Und diese Form von Erleben kann ja vielleicht in mir tatsächlich eben was freisetzen oder was bewirken. Vielleicht liegt darin die Kraft von Kunst, kann ich mir vorstellen. Wisst ihr, was ich meine?
Oder ja. So? Ich weiß,
ja, indem es angerührt wird irgendwie, ne? Dass irgendwas in mir angerührt wird, sich in Bewegung setzt. Ne? Und manchmal braucht es dann ganz viel innere Bewegung, bis es zu einer äußeren Folge dann kommt. Aber immerhin ist es ein Puzzlestückchen davon. Und Jay, ich wollte noch was, Moment, gerade hatte ich noch einen Gedanken. Es ging darum, wie...
Kann ich ein Gedicht vorlesen, während du nachdenkst, was du gleich noch sagst, weil das gerade super gut passt?
Okay.
Also ein ganz kurzes Gedicht. Ich lese einfach mal jetzt einen Text von dir vor, ja. Das ist jetzt der Anfangstext vom 5. Kapitel, ein Fest. Sprich Liebe, sammle die Toten. Bringe sie an einen Ort, an dem ihr sie sehen könnt. Schreibe ihren Namen in die Bäume. Schaffe einen Ort, an dem ihr weinen könnt. Ich werde Menschen zu dir schicken, nackt und suchend, aber voller Heimat und Liebe. Warum ich finde, dass es gerade so gut passt, ist, es klingt wieder das Thema an der Vergangenheitsbewältigung, der Vergangenheitsversöhnung, könnte man fast sagen, ne? Aber dann werden die anderen Menschen angesprochen, die vielleicht ganz Ähnliches erlebt haben, ne? Hm. Und die jetzt auch kommen, also dahin, wo die anderen schon sind. Und die bringen auch Heimat und Liebe mit, aber die bringen auch lauter Traumata mit und Verletzungen. Und dann treffen sich unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichsten Geschichten, aber ganz ähnlichen Erfahrungen, und die können es gemeinsam weiterarbeiten, ne?
Ja.
Und jeder teilt von dem, was er oder sie zu teilen hat. Und ich finde, das ist eben dieses, da geht es dann eben weiter, das ist dann auch weiter Handeln. Das ist eben auch dieses Handeln im Lokalen und Regionalen und vor Ort, ne? Du begegnest konkreten Leuten und du kannst konkreten Menschen konkret begegnen. Mhm. Und was Neues entsteht.
Genau, so. Und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, was ich sagen wollte, Jay. Diese Öffnung passiert ja nicht aus einem rationalen Entschluss heraus, ne, dass ich sage so, wow, jetzt will ich Gesellschaft verändern, ich öffne mich mal und bin jetzt mal nett zu meinem Nachbar, sondern ich glaube, diese Öffnung geschieht durch einen Blick nach innen. Mhm. Und dadurch, dass ich sehe und wahrnehme und zulasse, das fehlt mir. Ja, da. Und das hat, glaube ich, jeder. Das ist universal. Jeder hat Dinge, Bedürfnisse, die nicht gestillt worden sind. Und man denkt immer, der andere Mensch ist glücklich, ne? Und alle anderen sind glücklich, nur ich bin so ein Defizitwesen und laufe hier rum und mir fehlt Liebe und weiß der Geier was. Aber wir sind ja alle so unterwegs. Und ich glaube, die Öffnung findet statt, oder es wird nicht so ein Kümmern von oben nach unten, sondern ein wirklich auf Augenhöhe öffnen, wenn einer sieht, das und das sind die Dinge, die mir fehlen, das ist, was schmerzt, und daraus hole ich mir nicht vom anderen, was ich brauche, sondern denke, der braucht das bestimmt auch, und dann gebe ich ihm das, weißt du?
Ja.
Wie ich meine? Ich glaube, dass diese Öffnung, ich glaube, dass es, wenn wir alle versuchen, immer besser, größer, schneller, mehr arbeiten, Konsum, noch toller werden, noch christlicher, noch was auch immer, also immer mehr. Ich glaube, dass das zur Spaltung der Gesellschaft letztlich beitragen wird, diese Denkweise, und dass es dadurch immer schlimmer wird. Und erst, wenn man wirklich in sich reinguckt, und dieser Blick ist einfach immer mit Schmerz auch behaftet, ne? Und wenn man das aushält erstmal, ich glaube, dass daraus eine unfassbare Kraft wird, die dann als Kraft und Liebe und Verbundenheit in die Gesellschaft reinfließt. Wenn man nicht aus dem übervollen Maß von ich bin toll und guck mal, ich kann jetzt hier super schreiben und ich sag euch jetzt mal, wie es geht, sondern aus der Tiefe raus.
Ja.
Und ich glaube, dass dieses aus der Tiefe raus sich helfen, aus der Tiefe raus sich öffnen, das bewirkt im Gegenüber eine Öffnung oder bewirkt im Gegenüber eine Reaktion, die tatsächlich dann zu einer Verbindung führen kann. So habe ich mir das zurecht gedacht. Vielleicht habe ich es auch irgendwo gelesen am Ende. Ich weiß es immer nicht mehr.
Es klingt auf jeden Fall, ehrlich gesagt, sehr überzeugend. Also spricht mich auch sehr an. Ich merke, ich sage das ja oft, eher so ein rationaler Typ. Deswegen freut mich auch das Gespräch mit dir heute, weil du gerade den Weg suchst, um das in uns, deinen Hörern und Hörerinnen anzusprechen, was tiefer liegt, sozusagen, ne? Was auf der Ebene liegt, die Rationalität ist ja super, ist ja schön, ist ja spitze, nichts dagegen, ist ja klar, aber es ist auch immer ein Schutz. Also,
Deutlich, genau.
Ratio dient auch dazu, sich Dinge vom Leib zu halten, die man nicht haben möchte.
Sehr stark, genau.
Ne? Ja. Und manchmal auch Dinge zu überleben, ne, die man sonst nicht überstehen würde. Ja. Manchmal muss das ja so sein, dass man da runterfährt.
Genau.
Aber das Problem ist manchmal, da wieder rauszukommen.
Ne? Genau, so, und ich finde sozusagen ich würde auch gerne nochmal von dir wissen, weil du dir das ja wirklich so zum Ziel gemacht hast und das echt auch erreichst. Also das finde ich stark. Du hast reflektiert, ich will an der Ratio vorbei die tieferen Schichten ansprechen.
Ja.
Und das setzt du um. Also das ist nicht nur ein hehres Ziel, das mal machen, sondern das tust du. Haben wir jetzt in zwei Texten auch schon erlebt gerade. Darf ich trotzdem noch mal so technisch fragen, wie ist dein Vorgehen hier? Weil ich finde das total spannend, also dass du es nicht nur reflektierst, was du tust, sondern das klingt so, als ob du dir erst gedacht hast, das müsste man machen und es dann getan hast.
Ja, kann ich gleich erklären. Ich habe zu dem eben, was wir geredet haben, noch einen Text, den würde ich gerne lesen.
Ja, bitte.
Okay?
Super.
Weil du auch gefragt hast, ist das jetzt nur Russlanddeutsch oder alle Menschen oder so? Und das ist genau der Punkt. Ich habe quasi nach dem Gemeinsamen gesucht, ne? Zwischen uns Russlanddeutschen, Mennoniten, anderen Russlanddeutschen, Biodeutschen, Migrationsdeutschen, ne? Wir teilen uns ja mal alle schön auf. Und das Gemeinsame, genau, das ist hier mein Text dazu. Meine Oma, die hat nämlich immer auch, die hat nicht gesagt die Schwarzen, die hat immer gesagt die Dickäugigen. Also, wir alle haben Tote zu beklagen. Nein, Oma, dein Leid ist nicht größer oder schwerer als das der anderen. Im Tod werden alle Augenformen gleich. Alle Toten sind gleich tot und sie liegen gleich schwer auf den Seelen. Ich musste dieses Augenthema von Oma bearbeiten. Und ich glaube, das ist tatsächlich so unser Gemeinsames. Ne? Und wenn du fragst, wie bin ich vorgegangen? Ich habe quasi die Bilder gefühlt. Wie soll ich das sagen? Ich denke ganz viel in Bildern und fühle in Bildern und sehe in Bildern, weiß ich.
Was meinst du mit Bildern?
Also ich sehe quasi in mir tatsächlich diese Bilder. Ne? Ich versuche das zu fühlen und finde Bilder dafür und manchmal ist es auch so, wenn ich quasi bete oder ich bete nicht, setze mich hin und sage Gott, hier, das und jenes hätte ich gern, sondern es ist so was Spirituelles auch irgendwie. Hm. Und dann empfinde ich quasi Bilder, wenn ich mich auf ein Thema so ganz stark einlasse, dann sehe ich diese Bilder und fühle sie. Und das, was ich dann quasi, wenn ich mich da so reingebe mental, ist irgendwie blöd, schwer zu erklären auch. Ich fühle das und spüre das und beschreibe das, was ich fühle und spüre. Das ist dann nicht unbedingt so mein eigenes als Lilly Gebhardt. Das ist das Gefühl, mit dem ich durch die Gegend laufe. Sondern wenn ich jetzt Geschichten lese zum Beispiel oder an die Geschichten meiner Oma denke, ne, dann spüre ich so ganz tief in mich rein und versuche zu spüren, so was löst das aus.
Ja.
Und habe dann halt Bilder in mir und diese Bilder fühlen sich auf eine bestimmte Art und Weise an. Das sind dann nicht meine Bilder, also ich als Lilly, sondern das ist so, ich spüre quasi, als ob ich in der Situation wäre oder für diese Situation. Ich spüre oft so Menschen, ich weiß nicht, ich spüre das einfach. Also ich spüre einfach ganz viel und manchmal, also nehme so auch andere Menschen, wenn ich mich so, also wenn ich sie sehr beobachte und mich auf sie einlasse, spüre ich sehr viel von dem, was in ihnen vorgeht, was sie wahrscheinlich selber gar nicht wissen.
Ich verstehe das.
Versuche das nicht bewusst anzuwenden, weil das ja auch ein bisschen nervig ist und das alles gar nicht meine Sache ist, sondern nicht meine Verantwortung ist. Also ich kann mich da auch von distanzieren, aber wenn ich jetzt sowas schreiben möchte oder was malen möchte, dann kann ich das quasi nicht anschalten. Das geht nicht so auf Knopfdruck, aber ich kann mir dann Zeit lassen und dann kommt das. Das ist so eine Art Sehen. Manchmal sehe ich Sachen.
Total spannend. Super. Nee, ich finde das wirklich total stark, weil du da einfach eine schöne Gabe hast, eine intuitive Verbundenheit schaffende Gabe sozusagen. Ne? Also du bist, ich würde mal sagen, in einem anderen Leben wärst du wahrscheinlich Kartenlegerin oder Wahrsagerin oder so.
Ja, genau.
Und das meine ich vollkommen ernst, weil du sozusagen, wenn jemand dir gegenübertritt, wie du das gesagt hast, Dinge spürst und Dinge siehst, die andere Leute nicht spüren. Und damit hast du einen Zugriff auf mehr als deine eigenen Geschichten und mehr als deine eigenen Gefühle. Und damit kriegst du einen Zugang zur Welt, der eben tatsächlich eher auf dieser inneren Ebene funktioniert. Ja. Und, und dass du das dann noch schaffst, in Worte und in Bilder umzusetzen, das ist sensationell. Dass du sozusagen nicht nur jemandem die Karten legst, legen könntest, ne? Also das ist für mich ein Synonym, jemandem etwas zu sagen über sich, was er noch nicht weiß, sozusagen. Ne?
Ja.
Sondern dass du das sozusagen dann in einer künstlerischen Form der Welt schenken kannst und es damit noch mal universeller zugänglich wird. Und eben, also das finde ich wirklich sensationell, Lilly. Das
ist echt toll. Also, danke.
Ja. Richtig
das
schön.
Ist ein guter Moment, um mal auch über deine Bilder zu sprechen.
Ja, ich will noch eine Frage zum Buch stellen. Eine Frage zum Buch. Vielleicht, weil der Titel, Wie Schatten werden.
Mhm.
Als ich das aus dem Briefumschlag genommen habe, als mir dein Verlag das Buch geschickt hat und dachte, Wie Schatten werden. Klingt irgendwie gut und tief, aber ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Wieso nennst du dein Buch Wie Schatten werden?
Ja, also das hat ja ganz viele verschiedene Ebenen. Ne? Ich bin total froh, dass mir das eingefallen ist. Da habe ich echt lange rumgemacht. Ne? Ich habe mir gedacht, irgendwas mit Licht und Asche oder so hätte ich vorher genommen. Aber da gibt es schon 5 Bücher, die so heißen und alle wollen irgendwas mit Licht und mit Asche. Schatten, wie Schatten werden. Also wie Schatten werden, ich spüre dem nach, wie Schatten entstehen. Ne? Wie entstehen Schatten? Wie werden Schatten? Wenn du nämlich genug traumatisiert wirst, dann bist du nur noch ein Schatten im Prinzip deiner Ereignisse. Das ist eine Ebene, wie Schatten werden. Und dann die Frage, kann ich wie Schatten werden? Wie entstehen Schatten? Indem ein Gegenstand ins Licht hält und dann fällt eben das Nichtlicht hinter sie und irgendwie spiegelt sich in allen diesen Bedeutungsebenen so dieser Traumatisierungsaspekt, dachte ich.
Okay, aber wie Schatten werden klingt so nach, ich möchte ein Schatten werden. Und was du jetzt gerade gesagt hast, klingt eher danach, der Schatten zeigt mir Dinge, die ich sonst nicht angucken kann oder so, weil mich das Licht blendet.
Ja, das ist aber auch so die Realisierung, ich kann ein Schatten werden, ne? Nicht ich möchte ein Schatten werden, sondern ich kann ein Schatten werden, ne? Oder bin ich schon ein Schatten geworden? Mhm. Ja.
Oder nein. Ich muss ein Schatten werden, wenn ich nichts dagegen tue.
Mhm.
Vielleicht?
Genau.
Wow. Mhm. Alles klar. Sehr cool. Und hat der Begriff Schatten für dich auch eine positive Bedeutung oder ist das grundsätzlich negativ konnotiert?
Mhm. Ich finde es jetzt spannend, was du gerade gesagt hast, so Schatten zeigt mir ja auch, ne? Hast du recht, genau. Also eher negativ für mich persönlich eigentlich, ne? So das Diffuse, das, wo ich nicht klar sehe, ich mag klare Sicht, ne? Ich hasse dieses Diffuse persönlich eigentlich sehr. Mag ich gar nicht, wenn das irgendwie so diffus ist. Ich mag das, wenn das klar und deutlich vor mir liegt alles. Aber die Schatten zu finden, um zu sehen, wo ich hingucken muss, ne? Wo ich Licht reinlassen darf, so.
Ja, noch eine Bedeutung, die mir gerade auffällt bei dem Satz, wie Schatten werden. Vielleicht beschreibt dein Gedichtband ja auch, wie Schatten entstehen.
Genau, ja. Wie Schatten überhaupt entstehen. Genau, das auf jeden Fall auch. Mhm.
So, also das, ja, das leuchtet mir sehr ein.
Ja.
Genau, und jetzt zu den Bildern.
Nochmal ganz kurz, liebe Freundinnen, die ihr zuhört. Ihr wisst es, ihr könnt die Bilder von Lilly anschauen, wenn ihr auf die Seite kubenzm.de geht. Da müsst ihr vielleicht einfach mal ins Internet gehen, auf unsere Webseite, und da ist die Ausstellung zu sehen. Galeria Toc heißt die Seite. Und da sind deine Bilder, Lilly. Und du hast echt eine interessante Art, die Bilder zu machen. Also du verwendest Acrylfarbe, das ist relativ herkömmlich. Aber der andere Stoff, mit dem du arbeitest, ist Steinstaub.
Ja, genau.
Also deine Bilder sind Steinstaub und Acryl auf Leinwand.
Genau.
Warum?
Und da danke ich der wunderbaren Künstlerin Monika Meyer hier aus Kirchheim unter Teck, eine ganz, ganz wunderbare Bildhauerin, die tollste Steinskulpturen macht. Und von ihr bekomme ich nämlich diesen Steinstaub. Ich habe vorher Experimente gemacht, ich habe Erde benutzt, ich habe Steine selber zerrieben und dann habe ich gedacht, ich brauche so viel Steinstaub, das kann ich gar nicht machen. Und dann habe ich sie mal gefragt und ich bekomme tatsächlich aus ihrem Absauggerät ihren Steinstaub von ihren Skulpturen.
Die arbeitet an dem Stein und die muss absaugen,
und es
sie
genau kommt dann in so eine Absaugmaschine, wenn, also und das ist quasi ist das für sie ist das Müll eigentlich. Und ich nehme das und mal damit, genau.
Wie cool. Und du nutzt das als Farbe quasi? Ja. Oder wie da ich kein Maler bin, kann ich mir das immer nicht vorstellen. Also du musst das mal so erklären, okay, dass ich das verstehen kann.
Ja, also ich male auf die Leinwand immer in verschiedenen Schichten. Ne? Ich trage immer ganz viele Schichten übereinander. Erstmal male ich irgendwas drauf, dann schreibe ich irgendwas drauf, Gedichte, Gedanken, was mir gerade so durch den Kopf geht nach Tagesform. Und dann nehme ich Steinstaub und mische das, manchmal mit bisschen Farbe, mit Wasser und ein paar Emulgatoren. Und dann pinsel ich das Ganze zu. Also ich decke das quasi zu mit Steinstaub, wie wenn sich so Sediment drüber legt. Ne? Und dann male ich wieder Farbe drauf, dann schreibe ich wieder drauf und dann pinsel ich das wieder zu. Und dann male ich wieder drauf und dann schreibe ich wieder drauf und dann pinsel ich wieder alles zu. Und meine Kinder sind immer ganz entsetzt. Das darfst du nicht, Mama. Mama, aber das gefällt mir. Das schenkst du mir, dass ich will das nicht. Dass du, und dann male ich das wieder zu.
Und so versammeln sich auf der Leinwand also Farbreste, Erdreste, Worte, Buchstaben einzelne sogar. Ne? Also Sprache und Farbe und Material mischen sich durcheinander.
Genau, und der letzte, also und dann mache ich, bis ich irgendwann denke, jetzt ist gut. Also dann liegen ganz viele Schichten übereinander. Und dann kommt der letzte Schritt, gehe ich mit ganz viel Wasser und Schwämmen und Kratzmaterialien raus in den Garten und dann wasche ich das wieder ab. Lasse ich Wasser drüber laufen, weicht es auf und was runter geht, geht halt wieder runter. Und kratz bisschen rum und guck, was ist unten drunter. Und dann sieht man wie so abgeblätterte Hauswände im Prinzip, die verschiedenen Schichten. Mhm. Und die Frage ist immer, was bleibt? Dann ist so ein Bild wie ein Leben, ne? Was bleibt? Wir erleben. Und dann habe ich so ein Bild, was ich richtig schön finde, was mir total schwer fällt, überzumalen und ich will es hier gar nicht und ich muss fast weggucken, wenn es tut mir richtig weh, das Schöne quasi zu beenden und manchmal denke ich, oh, das sieht jetzt aber Mist aus, gut, dass da das, dass der Steinstaub darüber gepinselt wird. Und am Ende ist es jedes Einzelne ein Experiment. Es bleibt quasi dann ein Unikat immer, weil man das so nicht nachmalen kann.
Klar, ja.
Und es ist immer so die Frage, also und ich finde einfach diesen Prozess total schön. So was bleibt am Ende und zu sehen unter den Kratzern, ne? Manchmal blitzt da irgendeine interessante Farbe raus, manchmal blitzt ein bisschen Gold raus. Ich benutze dann immer zwischendrin Glitzer, dann scheint das so aus den Ritzen quasi raus. Oder man sieht auf einmal eine Schrift taucht auf, da war doch was, aber jetzt klebt andere Farbe drauf und es verändert sich immer. Und genau, ursprünglich war mein Ziel gar nicht, da irgendwelche ästhetischen Dinge mit zu fabrizieren, sondern tatsächlich das, was ich schreibe, dieses in die Vergangenheit gucken, das wollte ich eins zu eins umsetzen. Und das geht nicht, indem ich es male, indem ich es einfach gegenständlich abbilde, sondern ich habe mir überlegt, wie kann ich das machen? Und hier bei uns, ich wohne ja in Kirchheim unter Teck, hier hat es so viel Schiefer, ne? Da gehen wir mit den Kindern manchmal Steine klopfen, dann hat es diese ganzen, also diese unterschiedlichen Schichten und dann hat es so Ablagerungen und so. Und das fand ich so faszinierend. Und dann habe ich gedacht, das ist so wie Sediment, das sich immer drauflegt, ne? Und dann gerät was in Vergessenheit und irgendwann blitzt das wieder durch. Und am Ende ist dann natürlich doch schön, wenn es nach irgendwas aussieht, dass es nicht nur hässlich ist oder irgendwie grauenvoll, aber das Gute ist, wenn ich das runtergekratzt habe und denke, das geht gar nicht, dann kann ich ja einfach nochmal Steinstaub drüber pinseln.
Also du setzt es eigentlich fort, oder? Du setzt das ästhetische Projekt, das künstlerische Projekt, was du mit dem Gedichtband begonnen hast, setzt du in den Bildern fort, könnte man sagen.
Genau, die Suche nach dem, was bleibt.
Ich finde auch, das ist sehr, sehr gut zu sagen. Also die Ästhetik deiner Texte, deine Texte sind schlicht und klar und haben manchmal auch eine gewisse Sprödigkeit, was ich ganz positiv meine. Das meine ich überhaupt nicht negativ so. Ne? Normalerweise sagt man, wenn man zu den Menschen sagt, du bist ein bisschen spröde, dann ist das kein Kompliment. Aber
doch, ich finde es voll. Ich finde, spröde sein, das hat sowas echt sein. Ne?
Ja,
so
genau.
Nicht, das ist nicht so biegsam und
Nicht gekünstelt.
So gefällig, genau. Sondern das ist einfach, wie es ist.
Ja.
Und so, das mag ich.
Und so sehen deine Bilder, finde ich, auch aus. Also sie jetzt, wo sie im Raum hängen, auch wenn es nur virtuell ist, aber da wirken sie nochmal auf eine ganz tolle Art, so wie ich die vorher auch noch nie gesehen habe. Ich habe den ja heute erst eingerichtet und stand dann da so, also quasi im Raum und habe gedacht, wow, die wirken, die reden jetzt auch miteinander
total.
Irgendwie. Ne?
Genau.
Aber deine Bilder haben auch so eine schöne Sprödigkeit irgendwie. Ich finde, das passt sehr, die Texte und die Bilder passen sehr gut zusammen, meiner
Ansicht. Wie dick sind die Schichten denn?
Das ist nicht so dick. Also das fällt gar nicht auf. Also das geht alles knapp übereinander. Manchmal, also es wird immer, je mehr Schichten drauf sind, desto unebener wird es. Ne? Und du siehst dann Strukturen. Manchmal streiche ich das nur mit dem Spachtel drauf und dann sieht man so ein bisschen Rillen und irgendwas. Aber
Ich schaue mir hier gerade das Bild Wunder an. Und das spricht mich sehr an. Also es ist wirklich, ich weiß nicht, das, was du dir vorgenommen hast, gelingt. Ich finde, das ist wie eine 2.0-Version eines Rorschach-Testes. Also quasi eine, man benutzt ja in der Psychotherapie so diese Rorschach-Schmier-Zusammenklapp. Tintenflecken Bilder, um aus dem Klienten irgendwie Assoziationen herauszubekommen. Und so ähnlich finde ich, also jetzt hier dieses Wunder auch, dass es halt natürlich wirklich auch schön ist. Also es kann man sich wundervoll an die Wand hängen, aber genau das, was du sagst, also diese verschiedenen Schichten, die sehe ich da. Und ich kann gar nicht genau sagen, was mich daran anspricht. Ich merke nur, dass es mich irgendwie berührt. Also du hast echt eine Fähigkeit, etwas anzusprechen. Und jetzt hier ja noch nicht mal mit Worten. Also bei Gedichten ist es ja dann immerhin so, Worte, also Malerei ist ja noch, also gerade wenn sie abstrakt ist, noch weniger rational quasi. Mhm. Und wirkt dadurch vielleicht noch weniger einfach fassbar, was spricht mich daran an und so. Aber das ist, wirklich stark.
Ja, ich wollte dieses Verbale, was ja doch noch eher rational ist, ich wollte das noch weiter reduzieren, ja, genau, quasi, ne? Mal gucken, ob das geht.
Ja, geht.
Genau, ich habe nur ein einziges, was anders ist, die Ukraine, ne? Das Gelbe.
Ja, das ist...
Wollt ihr das mal angucken? Das ist das Einzige, was ich anders gearbeitet habe.
Was ist denn das? Muss mal gucken, dass ich das finde.
Das ist direkt auf der gegenüberliegenden
das
Seite.
Das ist Gelb.
Das Gelb hat so einen ovalen, so eine ovale Form.
Mhm. Da habe ich nichts runtergekratzt.
Quasi direkt gegenüber von Wunder in dem Ausstellungsraum.
Ja, alles klar.
Da habe ich nichts runtergekratzt.
Ah ja, okay. Du hast recht, das sieht ein noch wie ein klassischeres, abstraktes Gemälde aus, stimmt.
Ja, genau, da habe ich, ich habe mich so über, also das mit den Soldaten, dass sie da alle reinmarschieren, ne, und die laufen quasi alle in den Tod. Ich habe, also auf meinem Instagram-Account habe ich das ein bisschen gefilmt. Da habe ich ganz viel Rot drauf gemalt und ganz viele rote Soldaten, ne? Und dann Texte an die Soldaten geschrieben mit Gold drauf. Also das liegt alles drunter. Und dann habe ich ganz viel Gelb und Blau. Das war gar nicht beabsichtigt, aber das war gerade zu Beginn quasi des Krieges. Und irgendwie habe ich am Ende gemerkt, so, oh krass, guck mal, du malst erstmal rot und hast total, verbindest so total Aggressionen damit. Und dann, ich plan das auch nicht. Ich greife dann ganz intuitiv einfach zu Farben und dann am Ende war es Gelb und Blau und dann alle sagten, oh, malst du für die Ukraine? Dachte ich so, offensichtlich, irgendwie schon. Und da habe ich nichts weggekratzt. Ich will das Rote nicht rausholen. Es soll da drunter bleiben. Also da, ich habe noch eins davon, das habe ich jetzt gar nicht bei dir in der Galerie, das okay, hängt nämlich oben im Wohnzimmer, das darf ich nicht runternehmen.
Also es ist ein trotziges Bild eigentlich, ne?
Das, da wird nichts runtergekratzt, das hat alles darunter zu bleiben, unter dem Gelb und Blau. Genau, das ist so ein bisschen anders, aber das ist das Einzige, was raussticht. Alle anderen habe ich da immer so rumgekratzt.
Vielleicht noch ganz kurz zu Simple Life, weil das ist so eine kleine, ist eine Miniserie aus zwei Bildern. Sind die, ja, genau, sind die auch so, ja, in einer ähnlichen Zeitspanne entstanden? Sind die direkt nacheinander entstanden oder lag die Entstehung ein bisschen weiter auseinander bei den beiden Bilden?
Nee, ganz weit auseinander. Ich habe meine, die ersten Bilder waren die mehr grauen.
Ja.
Ne? Da habe ich noch ganz, ganz, ganz viel. Die sind so grau, weil ich ja sehr, sehr, sehr viel Steinstaub verwendet habe. Und die bunteren, da habe ich dann schon mehr Farbe in den Steinstaub reingemischt. Hm. Und da weiß ich gar nicht, da habe ich auch nichts runtergekratzt. Ich dachte mir, die anderen Bilder sehen alle so wild aus. Ich mache mal ein bisschen was Schlichteres.
Ja, ich mag die Schlichtheit. Ich finde diese Schlichtheit wunderschön. Ich
dachte so auch mal irgendwas Beruhigendes. Ja.
Genau.
Wäre nicht schlecht. Das ist immer, das ist jeweils, aber witzig, dass du das sagst. Nein, das ist immer, ich male immer so eine Serie, ne? Ich male dann immer so 3 bis 5 Bilder gleichzeitig. Mhm. Und das ist jeweils tatsächlich der Schlusspunkt der Serie gewesen.
Ach, wirklich?
Wusste ich gar nicht.
Okay.
Fällt mir jetzt erst auf, wo ich gedacht habe, was ist das gemeinsam? Ich weiß nicht, vielleicht habe ich einfach die Restfarbe daran verstrichen. Das macht man ja auch manchmal, ne? So die Restfarbe noch irgendwo drauf.
Ja.
Also das ist sozusagen immer, kann man sagen, der Schlusspunkt.
Mir gefällt Simple Life 2 sehr gut, weil das ist so quasi, also das, was du vorhin erklärt hast, ne? Man sieht die Schichten dahinter liegen und in der Mitte dann hat man dieses... Ist was greifbar wird, sozusagen.
Ja.
Das finde ich, also es ist so wie so ein Blick durchs Schlüsselloch irgendwie. Das ist wirklich stark. Toll.
Hm.
Richtig schön. Ja. Also ich mag deine Bilder sehr. Du bist ein toller Mensch. Meine Güte.
Oh.
Du bist echt ein toller Mensch, ey.
Tja.
Ach Mensch, dass du das sagst, das ist ja für mich sowieso das Überwitzigste, ne? Dass ich früher deine Musik gehört habe und du mir jetzt Sachen über meine Texte liest. Hätte ich das früher gewusst, ich hätte das nicht geglaubt.
Ja, also ich auch nicht, aber Quatsch.
Nein. Hättest du ja auch nicht ahnen können. Nee, aber Also das berührt mich gerade total, dass du das sagst. Das ist mir total viel wert. Schön.
Das ist wirklich schön.
Ja, das ist wirklich schön. Also ich fahre, du hast irgendwie eine Art, die Bilder reden. Das ist wirklich, und die fühlen. Also mich spricht das wirklich richtig toll an. Also,
ach, das freut mich.
Einfach schön, einfach toll.
Also dann ist es gelungen. Genau, mir ging es gar nicht darum, irgendwas besonders Ästhetisches oder was zu machen, sondern was Sprechendes.
Ja, wie gesagt, ich kann auch nicht genau sagen, was die Bilder gerade mir sagen. Das weiß ich noch nicht. Aber sie sprechen zu mir.
Das muss man ja auch nicht, ne? Das kann man ja auch einfach ruhen lassen. Das ist ja das Schöne daran, ne? Wissenschaft muss man immer zerreden und Kunst kann man einfach ruhen lassen und darf einfach sein. Wie es ist.
Lasst mich hier einen kurzen sachlichen Schlusspunkt setzen, sozusagen. Wir müssen mal aufhören.
Das war doch gerade das perfekte Schlusswort.
Ja, genau. Das war das perfekte Schlusswort. Aber ich wollte nur noch mal allen sagen, dass diese Ausstellung ab dem 13. Juni zu sehen ist, also ab dem Montag, wo diese Folge herauskommt, bis zum 28. August. Also den ganzen Sommer über könnt ihr hier vorbeikommen in die Galerie und euch die Bilder anschauen und auf euch wirken lassen. Und Lilly, vielleicht sollten wir darüber nachdenken, ob wir noch eine Finissage dann irgendwann am Ende zusammen machen.
Ja,
so
gerne.
Irgendwann so gegen Ende August.
Und auf jeden Fall, und falls irgendwer sowas bei sich hängen haben mag, könnt ihr auch mal überlegen, ne? Ob ihr, oder?
Auf jeden Fall.
Einfach mal schreiben und dann kann man mal drüber reden.
Auf jeden Fall. Ich kann die Bilder mit deiner Webseite verlinken. Das geht. Man kann auf dein Bild ja draufklicken, dann erscheint dein Infokasten, wie das Bild heißt, woraus es gemacht ist und so weiter, wie groß das ist. Und da kann ich dir an deine Webseite verlinken, sodass man dich auch kontaktieren kann.
Genau, dann frage ich einfach nach.
In welcher Preiskategorie spielen denn deine Bilder?
Oh, das ist eine gute Frage. Was sagt man, Goofy? Ich habe noch nicht so viel Erfahrung damit. Mit mittlere Größe, 450 Euro, so?
Ja, das würde ich schon sagen. Ja.
Die kleineren ein bisschen weniger, die größeren ein bisschen größer, mehr.
Ja, genau. Ich wollte einmal nur, dass unsere HörerInnen ungefähr eine Vorstellung haben, in welchem Preissegment du dich so bewegst. Darf ich noch mal kurz fragen, was ist denn eine Finissage?
Eine Finissage ist die Veranstaltung, die eine Ausstellung beendet.
Ah, okay.
Die Vernissage ist die Eröffnung, Finissage ist der Abschluss.
Ja.
Und die Eröffnung ist quasi unser Talk hier, den wir gerade halten. Aber man könnte ja Ende August sich vielleicht nochmal per Zoom treffen und du bist da, ich bin da, wir machen eine kurze Eröffnung, bla bla. Und dann könnte man sich nochmal gemeinsam die Bilder anschauen. Lilly, wenn du da Bock drauf hast, könnten wir da was
machen. Ja, können wir mal überlegen, genau, ob das passt. Ja. Ich mag ja persönlich lieber immer, wenn andere über meine Bilder reden. Ne? Also ich finde, über Wissenschaft habe ich ganz viel zu sagen, über meine Gedichte etwas, aber über die Bilder so im Einzelnen, ich kann was zur Machart sagen oder so, aber sonst irgendwie.
Ja, aber
finde ich, können die so für sich selber reden.
Und das machen
oder
sie
oder wir. Wir.
Genau.
Oder ihr redet einfach.
Wir haben ja auch schon ganz viel über deine Bilder gesagt.
Nee, haben wir jetzt ja auch schon gemacht.
Genau.
Ja, Lilly, also wie gesagt, ich würde mir von dir gerne mal die Karten legen lassen, glaube ich, wenn ich mir das so überlege.
Aber das machen wir nicht öffentlich.
Du könntest auch Therapeutin werden, glaube ich.
Um Himmels Willen.
Das wäre auch ein Arbeitszweig, wo du reich werden
Lehrerin,
könntest.
Ich bin Lehrerin, das ist gut schon.
Genau. Nochmal, also auch nochmal zur Erinnerung, also Wie Schatten werden heißt der Gedichtband von Lilly Gebhardt.
Ist natürlich bei uns verlinkt auf der Webseite, könnt ihr nachschauen.
Schau mal, Jane, ne? Eigentlich das Buch ist schon so eine Art verordnete Gruppentherapie, könnte man
sagen. Ja.
Also insofern schon mal fertig.
Ja, aber es ist jetzt, weil man das so denkt, also du setzt dich ja schon mit schweren Themen auseinander, aber ich finde deine Gedichte nicht schwer. Also im Sinne von, also rein tragisch oder so. Oder nur das tiefste Innere aufwühlend und so. Ne? Also das, ich finde, das ist zugänglicher. Also obwohl es sozusagen Tiefe und obwohl es Deep Shit ist, so, ne? Also Das finde ich, ja, das wollte ich nur noch mal sagen, damit man nicht denkt irgendwie, oh, das ist alles nur ganz, das ist alles so schwer. Aber es ist gar nicht so schwer. Ich finde, man kann das gut nebenbei lesen.
Oh, darf ich noch erwähnen, dass im September im Neukirchner Verlag auch was erscheint, das ist noch mal ein bisschen leichter, ne? So für Weihnachten und so.
Okay.
Ein Adventskalenderbuch.
Hey. Ja.
Wollte ich auch noch mal schnell sagen.
Darfst du gerne erwähnen.
Ich würde sagen, dann machen wir jetzt hier Schluss. Ich würde mich gerne noch mal ganz kurz bei all den Leuten bedanken, die uns finanziell unterstützen. Es gibt einige und es kommen immer wieder neue hinzu. Vielen Dank, ihr Lieben, dass ihr Cobains Erben möglich macht und die kleine Kunstvermittlungsarbeit, die wir hier machen, wo wir Künstlerinnen und Kunstbetrachterinnen zusammenführen.
Ja.
Und damit alle glücklich werden. Vielen Dank, dass ihr uns helft. Ihr könnt das gerne weiterhin tun. Und wenn du dazu stoßen möchtest, findest du auf cobainserben.de raus, wie das geht. Da steht Mach uns möglich, da kannst du mal nachlesen, wie du uns möglich machst. Okay, wir haben ein Abschlussritual. Lilly, bist du noch da? Nee, du bist...
Oh, ich bin da, aber was ist denn? Das kennst du gar nicht.
Also, wir haben es geklaut von Game of Thrones. Einer fragt, was sagen wir dem Tod? Und die anderen sagen, nicht heute. Das passt irgendwie ganz gut zu deinen Gedichten, finde ich.
Ja.
Und auch zu deinen Bildern.
Passt super.
Passt super zu dir.
Nicht? Genau. Deshalb, Jay, stell uns aber die Frage, bitte.
Ja, ihr Lieben, was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Nicht heute.
Genau.
That's it.
Weil der war ja schon gestern. Da müssen wir aber noch drüber reden.
Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.